Eine tolle Überleitung zu einer Predigt. Richtig schön, heute wieder bei euch zu sein. Ich war im Oktober schon mal da mit Vero und für alle, die mich da noch nicht kennengelernt haben, kurz ein paar Worte zu mir, zu uns. Ich heiße Dietmar, ich bin seit 15 Jahren verheiratet und Gott hat uns 3 Kinder geschenkt. Wir sind im 10. Jahr mit Frontiers unterwegs und sind vor gut 2 Jahren wieder zurückgekommen, waren selber in Nordafrika, im Hinterland, in der Wüste unter den Ischelhäen Berbern unterwegs, um Jesus bekannt zu machen, damit Gemeinde entsteht, damit letztlich dieses Land, diese Volksgruppe sich ändert. Und ja, freue mich jetzt, Leute wie eure Vero begleiten zu dürfen in der Vorbereitung und dann auch in den kommenden Jahren, wie lange auch immer der Herr für sie dort hat. Ja, es ist Anfang des Jahres, von daher auch in dem Sinn noch ein gesegnetes neues Jahr euch allen. Es wird ein aufregendes Jahr für dich ganz besonders, aber auch für deine Familie, deine Angehörigen und damit auch für euch alle als Gemeinde. Und mit Gottes Segen ist es ja so eine Sache. Segen ist Gutes zusprechen. Das möchte ich tun. Ich möchte euch zusprechen, dass ihr in diesem Jahr noch abhängiger werdet von Jesus und darin große Freude, große Erfüllung findet. Und das Spannende ist, das kann sowohl durch Überfluss als auch durch Mangel geschehen. Das Zentrale ist, dass egal was dieses Jahr bringt, egal wie die Umstände sind, wünsche ich euch, dass dieser Jesus, von dem wir schon gehört haben, für den wir gesungen haben, dass er euch noch lieber wird und dass ihr merkt, Mensch, alles andere kann kommen und gehen, er bleibt und in ihm ist Hoffnung, in ihm ist Leben, er ist der Weg. Das wünsche ich euch für dieses Jahr. Und ja, es ist ein spannendes Jahr. Und zwar seid ihr alle, ich sag mal so, Veros Gehorsamsschritt ist dann irgendwo auch euer Gehorsamsschritt. Ne? Sie ist gehorsam in dem, dass sie geht. Ihr seid gehorsam in dem, dass ihr sendet. Und gehorsam ist etwas, das Gott segnet. Ich bin gespannt, wie das aussieht für euch in diesem Jahr. Ihr könnt vielleicht die Folien mit anwerfen. Ich möchte euch mit reinnehmen. Das hat ChatGPT für mich entworfen. Ich merke schon, ich nehme euch rein in eine Zeit, die ein bisschen zurückliegt. Ich möchte euch reinnehmen in eine Geschichte von Jona 3. Jona ist einer der kleinen Propheten. Könnt mal aufschlagen, Jona 3. Manchmal muss man zweimal blättern, weil das nur so ein paar Seiten sind. Und auch hier geht es um Berufung. Da bekommt jemand einen Auftrag, wohin zu gehen. Es geht um Gehorsam, es geht um Verkündigung und es geht um Gottes Segen. Ich möchte euch das Kapitel 3 gerne die ersten 10 Verse vorlesen. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das er an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Himmlischer Vater, vielen Dank für dein Wort und vielen Dank für die Zusage, die du gegeben hast, dass du durch dein Wort uns anrührst, zu uns sprichst. Ja, schenk da für jeden und jeden hier im Raum auch einen Punkt, wo er merkt, da möchtest du in ihnen was umkehren, etwas verändern. Sprich du zu uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, Jona ist so eine Geschichte, die darf ja in keiner Kinderbibel fehlen. ganz, ich glaube, wir haben 5 Kinderbibeln zu Hause und ich glaube, in jeder ist sie drin. Es gibt viele andere tollen Geschichten, die nicht drin sind. Jona ist irgendwie immer drin. Und kennt jeder, ist auch so ein kurzes Buch, ne? Also kann man sagen, ich habe heute ein ganzes Buch in der Bibel gelesen. Wenn ihr Jona nehmt, dann habt ihr das in 5 Minuten oder in 10 Minuten geschafft. Und in Jona, ich nehme euch kurz mit rein, da begegnen uns 2 fast symmetrisch verlaufende Erzählstränge. Also zweimal geht Gottes Auftrag an Jona, zweimal lesen wir von Jonas Reaktion und Begegnung mit Heiden und zweimal gibt es dann im Anschluss ein Gespräch zwischen Gott und Jona. So sind diese 4 Bücher Jona strukturiert. Und einmal, ihr wisst es, befolgt Jona dann Gottes Auftrag, das haben wir eben gerade gehört, und davor tut das einmal nicht. Und das große Thema in diesem Buch Jona ist der Umgang mit Heiden, also mit Menschen, die nicht zu Gottes Volk gehören. Und lustig ist eigentlich fast schon, ganz anders als in vielen anderen Büchern. Im Buch Jona, da kommen die Heiden besser weg als der Botschafter Gottes selbst. Im ersten, könnt ihr gerne nachlesen, Jona, als er ungehorsam ist, trifft er auch auf Heiden und diese Heiden beginnen, Gott zu glauben. Und auch in dem Fall, wie wir es hier gerade gesehen haben, wo Jona gehorsam ist, trifft er auf Heiden und zu seiner Überraschung ändern auch sie ihre Gesinnung und beginnen Gott zu glauben. Und ich möchte dieses dritte Kapitel hier des Jona-Buchs unter 3 Überschriften betrachten. Erstmal, was für Menschen, was für eine Botschaft, was für ein Gott. Was für Menschen, was für eine Botschaft und was für ein Gott. Die Menschen. Da ist nämlich ganz zentral Jona selbst. Von ihm lesen wir die ganze Zeit. Und wir lesen im ersten Kapitel von Jona, auch das werdet ihr wissen aus der Kinderbibel, Kinderkirche und auch aus der Bibellese, Jona flüchtet. Er flüchtet allerdings nicht vor diesen Heiden, er flüchtet vor Gott selbst, er flüchtet vor Gottes Angesicht, was auch wiederum fast schon wieder lustig ist, wenn man denkt, dass Gott allgegenwärtig ist und es gibt kein Flüchten vor Gottes Angesicht. Egal, wo wir uns verbergen, Gott ist da und Gott sieht. Und vielleicht können wir erst denken, Mensch, Jona, na, das müsstest du doch eigentlich besser wissen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich in mein Leben schaue, dann gibt es immer wieder Momente, in denen ich mich verstecke, in denen Gott durch sein Wort spricht und mir was aufs Herz legt oder mir auch was bewusst macht, was eine gewisse Aktion dann bedeutet und ich gehe mal woanders hin. Ich mache irgendwas anderes. Auch ich flüchte immer wieder, wenn Gott mich herausfordert. Ich verliere mich dann in anderen Sachen, lenke mich ab. Das sind nicht immer nur schlechte Sachen, aber wir alle haben, glaube ich, irgendwo auch so eine Weglauftendenz in uns. Wenn Gottes Wort an uns ergeht und er uns herausfordert, etwas zu tun, was uns vielleicht nicht ganz schmeckt. Und umso beachtlicher ist es, dass wir in Vers 1 lesen, das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Auch das zieht sich durch Jona, Petrus, so viele in Gottes Wort erleben es, dass Gott zum zweiten, zum dritten Mal zu ihnen spricht. Und wir alle haben mal so einen Jona-Moment, in dem wir versagen, in dem wir wegrennen, in dem wir sagen, nee Gott, deine Agenda passt nicht zu meiner Agenda und ich möchte das nicht. Und ich bin Leuten begegnet, die dann sagen, ja weißt du, da hat Gott mal was gesagt und ich war ungehorsam, deswegen kann Gott mich nicht mehr gebrauchen. Oder wenn, dann nur für so ganz kleine Aufgaben. Und ich muss mir das erst wieder irgendwie erarbeiten, dass er mich gebrauchen möchte für seine Mission. Und wir sehen hier bei Jona, das Wort des Herrn ergeht zum zweiten Mal an ihn. Und vielleicht bist du auch heute einer, der sagt, ja, ich hab's vermasselt. Ich war ungehorsam, ich habe da eine Sache, einen Auftrag nicht befolgt, ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Dann lass dir auch hier gesagt haben, so wie an Jona, an Petrus, an viele andere, ergeht auch Gottes Wort an dich. Zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal. Er möchte dich gebrauchen, ganz egal wie deine Vorgeschichte ist. Ich glaube, es ist sogar ein Plan des Widersachers, dass er Leute, die gefallen sind, die sich verirrt haben in irgendwas, dass er denen irgendwie ganz tief reinmacht, du bist nicht gut genug. Einen wie dich kann Gott nicht gebrauchen. Gottes Wort geht auch an uns ein zweites Mal. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Denn in der ersten Runde, da hat Jona das nicht geschmeckt, was Gott ihm gesagt hatte. Er sollte nach Ninive gehen und den verkündigen, kehrt um. Und merken da recht früh, dass Ninive und die Leute, die da gelebt haben, die mochte der Jona nicht. Man denkt ja oft so oft, Botschafter, Propheten, ja, die haben eine Liebe für die Menschen. Jona hatte keine Liebe für die Menschen Ninive. Und er hatte auch Angst davor. Und überhaupt, da ist, schwingt auch, lest es gerne nach, ein bisschen Misstrauen Gott gegenüber vor. Warum soll ich zu diesen bösen Menschen gehen und denen überhaupt was ankündigen? Wenn du sie zerstören willst, mach's doch einfach. Steckt in der Ankündigung nicht immer auch eine Möglichkeit der Buße? Da schwingt Misstrauen mit und Jona geht nicht. Und man kann das, auf der einen Seite kann man lesen, wie in alten Quellen, Ninive war eine prächtige Stadt, und auf der anderen Seite war das Volk ein schreckliches Volk. Ein Historiker meinte mal, stellt euch die Blutrünstigkeit der IS vor, aber das in der ganzen Armee. So schlimm, dass es heißt, die Bosheit in Ninive ist vor Gott gekommen. Aber genau auf diese Menschen legt Gott hier sein Augenmerk. Und manchmal mag das lesen und denken, Gott, warum legst du dein Augenmerk auf solche Menschen, die so abgrundtief böse sind, die andere Gottheiten anbeten? Gibt es nicht irgendwie Kategorien von Menschen, bei denen wir sagen, mit denen nicht? Nun, Gott offensichtlich hat so Kategorien nicht, aber ich weiß nicht, wie es in eurem Herz aussieht. Ob es bei euch Leute gibt, bei denen ihr sagt, also schickt mich egal wohin, Gott, aber nicht zu denen. Vielleicht denkst du, ich möchte, wenn ich nur an diese Leute denke, dann denke ich weit weg und vielleicht sogar weg mit denen. Hey, und das können ganz unterschiedliche Leute sein. Leute, die in Jesu Namen Sachen sagen, die gar nicht biblisch begründet sind, wo wir sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die sind so liberal, die verhöhnen Gott. Es kann sein, das sind irgendwelche Leute, die für Sachen auch in unserer Gesellschaft einstehen, wo wir sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Am liebsten, auch jetzt ein Blick auf die nächste Wahl, weg mit denen. Man kann jeder für euch überlegen, was sind Menschen, denen ihr aus dem Weg geht und bei denen ihr vielleicht sogar denkt, Mensch, wenn die nicht hier wären, wäre es besser. LGBTQ, Muslime, was auch immer. Leute, bei denen ihr grundsätzlich denkt, Mensch, von denen möchte ich weit weg sein. Aber der Punkt ist, dass Gottes Botschaft für alle ist und Gottes Botschaft ist auch für alle gleich. Das Evangelium kann jeden retten und jeder braucht das Evangelium. Und ich möchte euch auch kurz mit reinnehmen in Orte, die über Deutschland hinausgehen. Orte, bei denen man nicht sich fragen kann, wo gehe ich in die Gemeinde, zu welcher Gemeinde gehöre ich, welche Gemeinde hat welche Lehre, sondern Orte, wo ich sagen kann, hier gibt es niemand. Niemand, der Jesus kennt. Hier gibt es keine Gemeinde. Die meisten Volksgruppen, die meisten Menschen, die keinen Zugang haben zum Evangelium, leben in diesen bunt markierten Ländern. Vereinfacht gesagt kann man sagen, das sind Indien mit ganz, ganz vielen Menschen und muslimische Länder. Da ist der Name Jesu am unbekanntesten, wenn man das stärken darf. Da ist Jesus unbekannt. Da ist das, was wir vorhin gehört haben, da können Kinder nicht sagen, ja, ich weiß schon das und das und das über Jesus. Und selbst wenn sie es wollten, hätten sie keinen Zugang zu Gottes Wort, keinen Zugang zu Gottes Botschaftern, weil die einfach nicht da sind. Das sind ungefähr 40% der ganzen Menschheit, die in diesen Ländern leben. 40%, ihr könnt euch mal 40% von hier vorstellen, damit es greifbar wird. Und ich möchte euch nicht mit irgendwelchen Fakten langweilen, aber ich möchte euch zeigen, Mensch, da gibt es echt noch viel zu tun. Über Pfungstadt, über Deutschland hinaus, es gibt viel zu tun. Und es ist auch vollkommen okay, dass wir sagen, wir überspringen mal ein paar Länder und senden jemand dorthin, wo wirklich nichts ist. Und das tut ihr heute auch nicht zum ersten Mal. Ihr habt Anteil daran, dass das Evangelium allen Nationen verkündet wird und dass Gemeinden entstehen. Man kann sich fragen, warum ist es so? Warum ist es so, dass in den Ländern so wenig Menschen Zugang zum Evangelium haben? Warum ist es so, dass wir die wenigsten Leute dorthin senden? Manche sagen Angst. Ja, wir haben ja auch Stereotype im Kopf von denen da und wie das da so ist und wie die leben. Ist es nicht gefährlich? Wie oft wurde ich gefragt, was mit deinen 3 Töchtern habt ihr da gelebt? Ist es nicht gefährlich? Gefahr gibt es überall. Ist es mangelnde Liebe? Letztlich sogar mangelnde Liebe für Gottes Wort und für Gott selbst, dessen großes Herzensanliegen es ist, dass alle Menschen hören. Mangelnder Gehorsam. Schaut in euer Herz. Was hält uns, was hält euch zurück, für diese Nation zu beten und einzustehen? Was hält euch zurück, vielleicht auch zu sagen, gut, wenn ich nicht selbst gehe, dann bete ich doch so sehr, dass mal meine Kinder dahin gehen, meine Enkelkinder dahin gehen, dass die ersten Gemeindegründer werden unter den Nationen. Und wie sehr freue ich mich dann, wenn jemand geht und sagt, ja, dafür habe ich gebetet, dass jemand aus Pfungstadt mal unter den Pashtunen, unter den Imassiren, unter den Tschetschenen, unter wo auch immer, unter den Suaheli eine Gemeinde gründet. Und es gibt mittlerweile nicht nur Kirchen, die so ein bisschen sagen, naja, Mission, es gibt selbst Missionswerke, ob ihr es glaubt oder nicht, die nur noch senden, wenn sie vorher eine Einladung bekommen haben. Also wenn aus diesen Ländern jemand sagt, kommt und schickt uns jemand. Und dann möchte ich provokativ fragen, wie lange hätte es gedauert, bis der König von Ninive gesagt hätte, schickt mir bitte einen Botschafter des lebendigen Gottes. Ihr Lieben, darauf können wir nicht warten. Wir können nicht darauf warten, dass Länder, Nationen, Volksgruppen uns einladen und sagen, kommt bitte und erzählt uns was vom lebendigen Gott. Und das ist auch nicht unser Auftrag. Und deswegen sind wir hier. Deswegen bringen wir das immer und immer wieder auch in die deutschen Gemeinden und sagen, der Sendungsauftrag, der Befehl, den haben wir vorhin gehört aus Matthäus 8, das steht. Wir müssen nicht warten. Wir wollen uns an das halten, was wir in Gottes Wort finden. Und dazu gehört auch ein Grundsatz, den wir von Apostel Paulus lesen. Der dann ja, ihr erinnert euch, der wollte unbedingt nach Spanien. Ja, der wollte dahin, das war wahrscheinlich für ihn das am weitesten Entfernte und Bekannte. Weil er sagte, Römer 15, den Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Fundament gelegt hatte. Das war der Grundsatz, eine Grundsatzüberzeugung, die Apostel Paulus hatte. Nicht da bauen, wo schon einer war. Und nicht noch eine Kirche und noch eine Kirche. Sondern lass uns Gemeinden gründen, die dann wiederum Gemeinden gründen. Aber nicht dahin schon gehen, wo schon so viel los ist. Und diese Orte, das möchte ich auch sagen, ich möchte euch ermutigen, diese Orte werden weniger. Diese Orte, von denen Paulus hier redet, werden immer weniger, weil sich Leute auf den Weg machen, weil Gott sich treu zu seinem Wort stellt und Leute zum Glauben kommen, Gemeinden entstehen. Wir sehen ganz viel in dieser Welt, die ich euch gezeigt habe. Wir sehen Anfänge. Erste Gläubige, erste Familien, erste Gruppen, die sich treffen und Gottes Wort zusammen lesen. Und die das dann multiplizieren. Aber es gilt weiterhin, dahin zu gehen und ein Segen zu sein, damit Menschen das Evangelium hören und auch lernen, wie können sie denn selber das Evangelium wiederum verkündigen in ihrer Gesellschaft, in ihren Familien, damit das weitergeht. Und es ist spannend. Ich glaube, auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird auch nochmal Missionsgeschichte sich verändern, weil wir eben an vielen Orten schon Leute haben, auch Gemeinden haben, die sagen, hey, von uns bis zum unerreichten Stamm, der noch nie was von Jesus gehört hat, sind es nur noch 100 Kilometer. Und da kann auch unsere Rolle sein, wir befähigen andere, damit sie wiederum gehen. Wir müssen nicht alles nur aus Deutschland machen, wir können auch sagen, wo vor Ort, was hinterlassen wir? Ich möchte nicht nur eine Gemeinde hinterlassen, sondern eine Gemeinde hinterlassen, die wiederum ihre Gesellschaft erreicht. Das ist unser großes Anliegen. Manchmal, wenn ihr das Wort unerreicht hört, ich weiß nicht, was das bei euch hervorruft, jemand hat gesagt, ja, unerreicht, das sind so irgendwelche Inseln, zu denen man ganz schwer kommt. Oder Leute im Amazonas-Dschungel, da haben wir gar keinen Zugang. Unerreicht heißt letztlich da, wo Leute keinen Zugang haben zum Evangelium. Und das ist nicht weit weg. Manche von euch haben in unerreichten Ländern und Ecken schon Urlaub gemacht. Da könnte ich drauf wetten. Unerreicht ist nicht weit weg. Ihr könnt euch ins Auto setzen, 10 Stunden fahren, unerreichte Ecken, wo es keine Gemeinden gibt. Unerreicht heißt nicht unerreichbar. Unerreicht heißt auch nicht unzugänglich. Und erreicht heißt letztlich nur, da ist wenig Zeugnis vom Evangelium. Da gibt es Gottes Wort nicht in der Herzenssprache. Und da ist niemand, der mit diesem Ziel da ist und das verkündigt. Vielleicht habt ihr auch Arbeitskollegen, die aus diesen Ländern kommen. Und da frage ich mich mal, was, Leute kommen hier nach Deutschland, in das christliche Deutschland, erleben ganz, ganz viele, wo sie sagen, wenn das christlich ist, möchte ich damit nichts zu tun haben. Da würde ich sagen, ja, verstehe ich. Aber sie begegnen euch. Und ihr könnt ihnen Jesus bringen. Ganz einfach, mit einfachen, wahren Sätzen, wie wir es vorhin von den Kindern gehört haben. Dafür muss man nicht Theologie und keine Missiologie und Islamwissenschaft oder sonstige Sachen studiert haben, aber bekennt und bezeugt euren Herrn. Lasst reinschauen, dass ihr auch Sorgen und Nöte habt und dass ihr Antworten in Gottes Wort sucht. Betet für sie und sagt auch ehrlich, ja, ich bete gerade auch um das und das. Lebt euren Glauben, teilt euren Glauben, so wie ihr es sicherlich schon tut. In diesen Ländern selbst, ich sage immer, das ist mühsam und es ist schön. Es ist mühsam, weil ja, man muss erstmal eine Sprache, eine Kultur lernen. Man muss sich auch aufmachen. Ja, auch Jona, der hat sich ja irgendwie gesträubt zu gehen. Und wir haben es vorhin gehört, das heißt wirklich auch, man muss auch was zurücklassen. Man hat sich was aufgebaut, eine Identität, all das steht und jetzt wird man entwurzelt. Und ich weiß noch, wie mein Mentor mir gesagt hat, naja Dietmar, an dem neuen Ort, du weißt noch nicht so ganz, wie das neue Wasser dir schmeckt. Ja, du bist wie so ein entwurzelter Baum. Wir sind verwurzelt in Jesus und doch gibt es auch Wurzeln drumherum. Sprache, Kultur, Zugehörigkeit, all das. Ja, das ist eine Entwurzelung und da dürft ihr Vero begleiten im Gebet, ermutigen, sagen, schlag dort deine Wurzeln. Haltet sie bitte auch nicht zurück, dort Wurzeln zu schlagen, damit sie richtig ankommt. Ja, sie hat euch trotzdem sehr, sehr lieb und kommt sicherlich immer wieder gerne hierher. Aber das ist eine wichtige Aufgabe eines Botschafters, Wurzeln zu schlagen an einem anderen Ort. Das ist mühsam, auch weil es manchmal Stereotypen gibt. Ich weiß noch, wie oft uns Leute begegnet sind, die gesagt haben, ja Christen, das sind doch die, die denken, sie kommen sowieso in den Himmel und jetzt können sie so leben, wie sie wollen. Das war das Stereotyp, das viele Muslime hatten über Christen. Boah, das ist mühsam, da auch zu sagen, nee, so ist es nicht und nicht jeder, der aus dem Westen kommt, ist Christ. Und ne, das ist mühsam. Es ist auch mühsam, weil Leute ganz oft ganz andere Nöte haben als die geistliche Not. Da ist erstmal Armut, da ist Hunger, da ist Perspektivlosigkeit. Und die Frage nach Ewigkeit und Sicherheit und Glaube und allem, das kommt manchmal erst später. Und da geht, glaube ich, Botschaft und Dienst geht Hand in Hand. Wir wollen Menschen segnen und wissen, ultimativer Segen liegt in Jesus Christus. Das bedeutet auch eine Glaubwürdigkeit aufzubauen im Lauf der Zeit. Und das gehört dazu. Das ist mühsam, aber es ist auch schön, weil diese Menschen sind Menschen. Das sind Geschöpfe Gottes, wie du und ich. Und es ist schön, weil Gottes Verheißung draufsteht, dass wenn wir gehen, er das segnen wird. Es ist schön, weil, ganz ehrlich, wenn ganz, ganz viel wegfällt, erkennen wir umso mehr, wie zentral Jesus ist und wie alles in ihm zu finden ist. Das sagen wir ganz oft so. Aber nehmt mal ganz viel Sicherheit in eurem Leben weg, dann wird es wackelig. Und dann darf man erleben, wenn man in diesen Ländern unterwegs ist, Gottes Wort stimmt. Er steht zu seinen Zusagen, er versorgt mich. Das ist was Wunderschönes. Also oft erlebe ich das bei unseren Mitarbeitern. Auf der einen Seite sagen sie, boah, da ist es so schwer und da ist es so schön. Ja, auf der einen Seite, boah, wieder zurück in den Nahen Osten, fällt mir schwer. Und gleichzeitig, ich erlebe Gott auch so intensiv, weil ich ihn so sehr brauche und weil er sich, ja, versteht vielleicht die Spannung. Es ist mühsam und es ist schön. Aber Gott hat versprochen, dass seine Botschaft Wirkung zeigt. Ja, was für eine Botschaft. In der Jona-Geschichte, wir haben sie aber auch vorhin schon gehört im Bibelwort und in den Liedern. Wann war denn das letzte Mal, dass euch jemand so richtig ungeschönt den Spiegel vorgehalten hat? Also der euch ziemlich direkt gesagt hat, was ihr vielleicht gar nicht hören wollt. Weiß nicht, wer das war. Meine Ehefrau hat da eine ganz gute Begabung drin. Pastoren machen das auch manchmal. Freunde, gute Freunde, würde ich vor allem sagen. Kinder können auch ganz schön einen Spiegel hochhalten. Die sagen, du sagst immer so und so und jetzt hast du aber so. Ja, so eine richtig ungeschönte, ja mal den Spiegel hochhalten. Politisch unkorrekt würden das manche nennen, weil wir mittlerweile so tolerant sein sollen. Aber diese Botschaft, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Wir wissen nicht, ob das die vollständige Botschaft ist, aber das ist die Botschaft, die Gott in seinem Wort übermittelt hat. Und wohl ist sie ausreichend, sonst hätte er uns noch mehr dazu gegeben. Was ist das für eine Botschaft? Noch 40 Tage und Pfungstadt wird zerstört. Stellt euch mal vor, jemand von euch wird sich auf den Marktplatz stellen und auf dem Wochenmarkt hier und das verkündigen. Noch 40 Tage und Pfungstadt wird zerstört. Da würden viele Leute den Kopf schütteln. Die Christen würden wahrscheinlich sagen, der gehört nicht zu uns. Ne? Das ist so ein bisschen Fremdschämen-Moment. Was für eine Botschaft. Und im feindlichen Ninive so eine Botschaft zu verkündigen, da kann man eigentlich damit rechnen, dass mir erstmal ein Kopf kürzer gemacht wird. Da würden viele sagen, na, auch ich würde Vero sagen, mach's so nicht. Aber das war die Botschaft. Es ist spannend, noch 40 Tage, Ninive wird zerstört. Wer von euch die Elberfelder Übersetzung liest, der sieht vielleicht das Kommentar, dass das Wort auch mit umgestürzt oder umgewendet übersetzt werden kann. Ein ganz spannendes Wort. Und ich glaube, in diesem Wort liegt schon auch eine Andeutung darauf, dass es da noch eine andere Perspektive gibt. Ja, Gott kann zerstören und er darf zerstören, aber hier wird was auf den Kopf gestellt, verändert. Und für die Veränderung braucht es eine Zerstörung, das ist keine Frage. Aber sie war in diesem Fall nicht das Ende, nicht so wie bei Sodom und Gomorra. Sprich, die Ankündigung oder die Verkündigung, in dieser knappen, vielleicht auch schlechten Botschaft, da liegt schon eine ganz zentrale Aussage der Bibel drin, nämlich Gott wird dich erretten, wenn du Buße tust. Römer 10 heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja, um gerettet zu werden, muss auch was zerstört werden in unserem Leben. Stolz, Lügen, alles Mögliche wird zerstört, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber es ist nicht eine Zerstörung, die ein Ende bringt, sondern einen Neuanfang schafft. Und das haben wir in Römer 10 so zentral. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und dann aber, wir sind ganz schnell zu sagen, na Pech, die rufen den Namen des Herrn nicht an, sind sie verloren. Aber Paulus erinnert uns, nun ist es doch aber so, den Namen anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Die Leute von Ninive, die waren nicht einfach nur verloren. Die meisten Muslime auf dieser Welt sind nicht einfach nur verloren. Die sind unerreicht. Die sind vom Evangelium unerreicht. Denen hat keiner diese Botschaft so gebracht. Den hat keiner auch konfrontiert mit der Wahrheit des Evangeliums und gesagt, hey, das ist die absolute Autorität, an der sich alles andere scheidet. Was ist deine Entscheidung? Wo gehörst du zu? Wir müssen aufpassen, dass wir manchmal nicht herzlich lieblos werden und sagen, ja, die sind verloren. Ja, aber sie sind nicht nur verloren, sie sind auch unerreicht und sie können erst glauben, wenn sie gehört haben und sie hören, wenn jemand geht und es verkündigt. Da sind wir aufgerufen dazu. Und dann heißt es weiter, dieses Wort aus dem Alten Testament, wie lieblich die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Mir sagen manchmal Leute, naja, also was ihr da macht, lasst die Leute doch mal in Frieden. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Na, lasst sie doch in Frieden. Ja, wenn sie so wollen, dann lasst sie doch in Frieden. Und ich würde ehrlich sagen, Frieden, was ist denn Frieden? Menschen, die das Evangelium nicht gehört haben, nicht glauben, die haben keinen Frieden, die haben keinen ewigen Frieden mit Gott. Die leben in einem Zustand von entweder Gleichgültigkeit oder auch Rebellion Gott gegenüber. Also Frieden braucht es ja auch nur da, wo es eigentlich Krieg gibt. Das ist eigentlich ganz logisch. Aber wir sind dazu aufgerufen, Frieden zu verkündigen, dass es einen Weg gibt, um in Frieden mit Gott zu leben. Und ganz oft sagen sogar manche Leute, naja, so drastisch kann man das ja vielleicht nicht sagen. Aber was ich immer wieder höre ist, man könnte sogar Zeitung lesen, da heißt ja, irgendwas stimmt mit der Menschheit nicht. Wir schauen in Konflikte weltweit und sagen, da stimmt was mit denen nicht. Oder vielleicht sogar in eurem Umfeld, dann kann man sagen, ja, der tickt nicht so richtig. Ja, der irgendwas ist bei dem nicht ganz richtig. Wenn wir ehrlich sind, wäre der nächste Schritt auch zu sagen, etwas stimmt nicht in mir. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir. Und ich glaube, die christliche Botschaft, die geht an die Wurzel des Problems. Sie sagt, ohne die Vergebung, die allein durch Jesus Christus möglich ist, lebst du getrennt von Gott. Und dieser Gott, er ist heilig. Und entweder erkennst du ihn nicht an und gibst ihm nicht die Ehre, die ihm gebührt, oder du rebellierst sogar aktiv gegen ihn. Das ist Unfrieden, in die wir reingeboren werden, in der unsere Welt steckt. Aber wir kommen, überlegt mal, Jona hätte das nicht so direkt angesprochen. Der hätte nur so ein bisschen gesagt, naja, es gibt noch was Besseres. Ich glaube, es hätte nicht geholfen. Und es wäre auch nicht liebevoll. Wir lesen mit unseren Kindern so eine Geschichte, die Pilgerreise, viele kennen sie für euch, die gibt es jetzt auch für Kinder. Und da gibt es einen Satz, da steht, die Wahrheit ist bitter für diejenigen, die einer Lüge geglaubt haben. Die Wahrheit ist bitter für diejenigen, die einer Lüge geglaubt haben. Gnade wird das Bittere in einen süßen Geschmack verwandeln. Ja, Wahrheit zu verkündigen, Leuten zu sagen, du lebst nicht im Frieden mit Gott und das hat ewige Konsequenzen. Oder kehrt um oder es wird Zerstörung geben. Das schmeckt nicht gut. Ja, wird man gerne jemand hören, der sagt, oh danke, das musste ich jetzt endlich mal hören. Ja, da muss der Heilige Geist schon viel vorgewirkt haben. Aber normalerweise schmeckt uns Gottes Wahrheit nicht, weil wir einer Lüge geglaubt haben. Aber Gnade wird das Bittere in einen süßen Geschmack verwandeln. Es wäre so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wer war von euch letzte Woche mal beim Arzt? Die letzten 2 Wochen? Wow, eine gesunde Gemeinde. Aber stellt euch mal vor, ihr geht zum Arzt, weil ihr merkt, irgendwas ist nicht so ganz richtig. Und der Arzt sagt euch, ist alles gut, keine Sorgen machen und so weiter. Denkt ihr, ach, jetzt bin ich aber erleichtert, ich muss das ist genau das, was ich hören wollte. Der Arzt sieht aber in seinen Tests, dass es alles andere als gut ist. Und dass wenn ihr so weitermacht in eurem Lebensstil, dass es heißt, ihr werdet sterben. Ein guter Arzt sagt euch, was Sache ist. Der lügt euch nicht in die Tasche. Ihr seid vielleicht 95 und er sagt, komm, ja, da müssen wir jetzt nicht mehr ran. Aber er erwartet von einem guten Arzt, von einem ehrlichen Arzt, dass er euch die Wahrheit sagt, auch wenn sie euch nicht schmeckt. Auch wenn das bedeutet, dass ihr euren Lebensstil umkrempeln müsst. Und es ist liebevoll, wenn uns jemand so den Spiegel hochhält und die Wahrheit sagt. Einer meiner Lieblingsverse steht in Sprüche 27, da heißt es, die Schläge eines Freundes, kennt ihr den, meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Die Schläge eines Freundes machen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. In mir gibt es auch die Tendenz, dass ich mir Menschen wünsche, die mir einfach sagen, so ist gut, mach weiter so. Aber ich brauche Freunde in meinem Leben, die mir mal Tacheles reden und die sagen, so nicht. Du rennst ins Verderben. Änder dein Leben. Das ist liebevoll. Das brauchen wir und das braucht auch unsere Welt, das braucht Deutschland. Ohne das geht's nicht. Was für eine Botschaft. Und wie reagieren sie auf die Botschaft? Wir lesen, da glaubten die Leute von Ninive Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Der König ordnete an, alle sollen heftig zu Gott rufen und ein jeder kehre um von seinen bösen Wegen und vom Frevel seiner Hände. Was wir hier sehen, ist nicht nur Lippenbekenntnisse. Wir sehen Lebensveränderung. Das ist nicht so ein Kuhhandel im Sinne von, jetzt lass uns mal so tun, als ob. Und dann wird Gott schon das. Oder wenn wir das tun, dann wird Gott ja seinen Zorn abwenden. Das lesen wir hier nicht. Ich weiß noch, wie ich mit 14 ein Übergabegebet gebetet habe, weil ich nicht in die Hölle wollte. Dadurch wurde Jesus nicht Herr in meinem Leben. Ja, aber ich dachte so, ja, Hölle will ich nicht. Dann bete ich das Gebet. Und das ist so ein bisschen Kuhhandel. Aber das sehen wir hier nicht bei den Leuten in Ninive. Das wäre berechnend und das wäre auch Gottes nicht würdig, wenn wir so mit ihm umgehen. Sondern der König, die Bevölkerung, die taten Buße, weil sie ihren falschen Lebenswandel einsahen. Und da sagt der König und lässt verkündigen, wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Wer weiß. Und die Menschen gehen voran, normale Menschen gehen hier voran. Der König ist nicht der Erste. Und der König demütigt sich sichtbar. Er legt sein Herrschaftsgewand, er legt sein Purpur ab. Eine ganz klare, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin auch nur sterblich, ich stelle mich drunter. Und die legen ihr Sackgewand an, vielleicht für uns ein bisschen befremdlich, auch den Tieren, wie auch immer das dann ausgesehen haben muss oder wie die Tiere das fanden, aber alle taten Buße, ein Zeichen der Demut. Auch hier, wir erfahren nicht, woher sie das kannten. Da gab es keine Anordnung, macht das jetzt so und so. Aber sie tun es. Und Gott sah das und er sah vor allem in ihre Herzen und er wendete sein Gericht ab. Aber er hat Ninive umgestürzt. Das ist ganz spannend. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört, übersetzen manche. Andere sagen, wird umgestürzt. Es kam ohne Zerstörung zu einer Umstürzung in Ninive. Eine komplette Veränderung. Hey, und davon träumen wir, wenn wir in die muslimische Welt blicken. Davon träume ich, wenn ich in Deutschland blicke. Dass sich was grundsätzlich ändert, dass Leute Buße tun, dass Leute demütig werden, dass sie anerkennen, da ist nur ein Gott, ja, und vor ihm muss ich mich verantworten. Und jetzt gilt es, in seinen Wegen zu wandeln. Und ich träume davon, auch für die muslimische Welt, dass es nicht nur Einzelne sind, sondern dass das, was wir in Ninive sehen, dass es passiert. Dass ganze Gesellschaften bis zu den Höchsten anfangen und sagen, das ist der lebendige Gott. Und wir verändern unser Leben, weil er Gott ist. Und dafür braucht es Botschafter, wie Jona, für diese Botschaft. Und es braucht auch eine Reaktion. Wir sehen hier die Reaktion der Leute in Ninive und können auch bei euch fragen, was war eure Reaktion oder was ist eure Reaktion? Ich bin in einem Gemeindekontext aufgewachsen, aber bin erst mit 19 zum Glauben gekommen. Und schon bevor ich zum Glauben gekommen bin, wusste ich, wie man sich zu verhalten hat, damit man nicht auffällt. Damit alle denken, ah ja, das ist ein braver Junge. So, ne? Und vielleicht sitzt du auch heute hier und sagst, ja, ich gehöre zur Gemeinde, bin hier groß geworden. Ja, und ich weiß, ich muss Sonntagmorgens da sein um 10 oder am besten 10 vor 10. Aber das ist eine äußere Sache. Und die Frage ist, was war die Antwort in deinem Herzen auf Gottes Botschaft? Und möchte euch ermutigen, traut euch. Manche Leute waren bei mir erstaunt, als ich dann mit 19 gesagt habe, ich bekehre mich jetzt. Ja, jetzt ist Jesus Herr und Heiland in meinem Leben. Die haben gesagt, hey, du warst doch schon die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, nee. Aber glaubt mir, auch wenn das vielleicht kurz mal, müsst euch vielleicht kurz die Blöße geben, aber die Freude ist unendlich, auch im Himmel, für jeden Sünder, der sich umkehrt. Deswegen passt euch nicht nur äußerlich an, sondern im Herzen. Wahre Buße wird Gott erkennen, so wie hier in Ninive. Ja, was für Menschen, was für eine Botschaft und was für ein Gott. Hey, Gott ist wie so ein guter Arzt, der ehrlich ist zu dir. Er sagt dir vielleicht nicht immer das, was du hören möchtest, aber er sagt dir das, was du hören musst. Und auch hier, der Weg, auf dem ihr unterwegs seid, für uns alle Menschen, der führt erstmal zur Vernichtung, aber es gibt Hoffnung. Und Gott hat, wie wir es vorhin gehört haben, ist ein sendender Gott, er hat sein Wort gesandt, er hat Propheten, Botschafter gesandt, er hat Apostel gesandt, er hat Jesus gesandt, damit Menschen umkehren. Und ganz spannend, lest Jona gerne nochmal durch, alle Menschen in diesem Buch erleben Veränderung. Alle. Vor allen Dingen Jona selbst. Jona wird verändert, die Leute auf dem Schiff werden verändert, die mit ihm so halb untergehen. Ninive wird verändert, überall gibt es Veränderungen und Leute kommen zum Glauben an den einen wahren Gott. Und Jona selbst, muss man sagen, der durchläuft eine richtig harte Schule. Und deswegen muss man sagen, wenn ich auf Jona schaue, dann sage ich, am erstaunlichsten ist nicht der Fisch, am erstaunlichsten ist nicht Jonas Wendung. Es ist nicht mal Ninives Wendung, ist am erstaunlichsten, am erstaunlichsten ist Gott selbst. Gott selbst, der mit so einer Liebe, ja, Botschafter sendet, der ein Volk, das feindlich war und schlimm war, der sagt, ich widme euch meine Aufmerksamkeit. Gott ist erstaunlich. Und Gott wählt sich einen Boten aus, auch das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, der eigentlich gar nicht dafür qualifiziert ist, Gott zu repräsentieren. Ja, seine Haltung Gott gegenüber ist falsch, seine Haltung Menschen gegenüber ist falsch. Der ist so ein widerwilliger, trotziger Nationalist. Und durch den verändert Gott die Welt. Der macht nicht mal ein Hehl daraus, dass er diese Leute da gar nicht mag. Und wir haben heute immer noch genügend Städte, Orte der Welt, die diese Botschaft hören müssen. Und nicht alle unsere Botschafter sind perfekte Leute. Ich denke, Vero ist weiter als Jonas hier war von ihrer Haltung. Liebe für Menschen, Liebe zu Gott, Bereitschaft zum Gehorsam. Aber Gott selbst ist der, der die Veränderung bringt und schafft. Wenn wir Jona lesen, dann sollen wir nicht sagen, oh, Jona war toll, sondern wir sagen, Gott ist toll. Gott macht Veränderung. Es ist zwar beschämend auf der einen Seite, dass wir Menschen uns eingestehen müssen, wir haben es nicht drauf und wir scheitern und wir fallen und wir stolpern. Aber es ist gleichzeitig auch der Punkt, dass es nicht um uns geht. Also wenn du denkst und sagst, naja, Dienst in anderen Ländern, da bin ich raus, weil ich bin nicht so toll, ich stolper nur und überhaupt und bin vielleicht ähnlich wie Jona, dann würde ich sagen, naja, Gott hat Jona gebraucht. Wenn du sagst, ich kann keine Sprachen, ich kann euch eine Liste von Leuten aufsetzen, die wie ich vielleicht mit einem Dialekt groß geworden sind, erstmal Deutsch lernen mussten und dann irgendwann andere Sprachen lernen konnten, weil Gott befähigt die Gehorsamen. Und ich glaube, die zentrale Botschaft von Jona ist, ich, der allmächtige, barmherzige Gott, ich schaffe Veränderung. Ja, ich ziehe Menschen zu mir, ich verändere diese Welt und ich gebrauche einfache Menschen wie dich und mich. Deswegen, lass uns Gott die Ehre geben. Und diese Botschaft, und das hatte Gott auch so festgelegt, die muss aber gebracht werden. Es braucht die Botschafter. Gottes Methode sind Menschen. Social Media und alles, ja, da gibt es unglaubliche Fortschritte auch in der muslimischen Welt. Aber Gottes Methode sind Menschen. Mitfühlende, einfache, stolpernde Menschen. Und wir kriegen nicht dadurch, wenn wir Nachfolger wollen, die in Beziehung leben, müssen auch wir in Beziehung leben. Und wenn wir Nachfolger wollen, die ehrlich sind mit ihren Schwächen, dann müssen auch wir ehrlich sein mit unseren Schwächen. Und das lebt ihr, glaube ich, dort als Team toll vor und da können wir auch von lernen. Warum macht Gott das alles? Zum Abschluss, ein paar Verse weiter heißt es, sagt Jona, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Und Gott selbst sagt, Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive. Ihr Lieben, lasst euch sagen, Gott ist immer noch derselbe. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er hat Mitleid. Und wenn ihr schon so richtig, richtig, wie wir es vorhin gehört haben, wenn ihr so richtig, richtig Jesus kennt und so richtig, richtig an ihn glaubt, ja, dann nehmt vielleicht jetzt auch kurz mal einen Moment und dankt Gott, dass ihr seine Gnade, seine Barmherzigkeit, auch sein Mitleid erleben durftet in eurem Leben. Und wenn das bei euch noch nicht so richtig, richtig angekommen ist, sondern ihr mehr so nach außen hin konform dabei seid oder vielleicht auch ganz zufällig heute in diese Gemeinde reingeschneit seid, dann lasst euch ansprechen und sagt, hey, da ist ein Gott, der mich liebt, der mich kennt, der mir aber auch ganz klar mal sagt, so nicht. Und der mich einlädt, in seinen Wegen zu wandeln. Und uns alle und besonders für dich, Vero, schau auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens und bei ihm gibt es alles, was du brauchst. Bei ihm gibt es alles, was wir brauchen, was ihr braucht als Gemeinde. Ja, da bete ich für Gottes Segen. Lass mich noch beten.